Politik vor Ort, der Podcast. Sie hören eine Aufzeichnung des Talks vom 28. Juni 2024 in Hannover mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sowie Eva Quadbeck, Chefredakteurin des Redaktionsnetzwerks Deutschland, Dani Schrader, Chefredakteurin der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und Susanne Stichler vom Norddeutschen Rundfunk.
Ich begrüße Sie zu Politik vor Ort, ein gemeinsamer Talk vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, vom NDR und von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, in deren alter Rotationshalle wir hier sitzen. Mit der Außenministerin und unserem Publikum wollen wir heute über den Wahlkampf in der USA, über den Ukraine-Krieg und natürlich auch über den Zustand der Koalition sprechen. Herzlich willkommen, Frau Ministerin.
Schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
Ich begrüße auch meine Kollegin vom NDR, Susanne Stichler.
Einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Herzlich willkommen, Frau Baerbock. Herzlich willkommen Ihnen allen hier in der Halle. Und herzlich willkommen auch Eva Quadbeck. Wir sind heute Ihre Gastgeber und freuen uns sehr besonders. Wir wollen auch gleich einsteigen, und zwar mit dem, was heute Nacht passiert ist. Das Duell Biden gegen Trump. Da wurde heute geschrieben, Panik im Biden-Lager, Entsetzen, ein verwirrter Auftritt, erst Erschrecken, dann Mitleid. Was geht Ihnen durch den Kopf? Kann Biden nach diesem Auftritt nochmal Präsident der USA werden?
Also jetzt haben Sie so ein bisschen Pech, dass Sie hier mit der deutschen Außenministerin sitzen und man auch vor 400 Leuten nicht mal einfach so quatschen kann, sondern ich hatte gerade auch den marokkanischen Außenminister zu Gast bei mir in Berlin und da kam auch die Frage von Journalisten und deswegen kriegen Sie jetzt die Antwort einer Außenministerin, dass wir natürlich die Wahlkämpfe in allen anderen Ländern intensiv mitverfolgen. Das Interessante ist, in diesem Jahr wird auf der Welt in mehr als 60 Ländern gewählt, die fast die Hälfte der Weltbevölkerung wählt und am Sonntag in Frankreich zu unserer doch etwas größeren Überraschung und wir verfolgen das mit, aber wir mischen uns nicht ein in die Wahlkämpfe, wir kommentieren auch keine Fernsehduelle, sondern wir verfolgen es intensiv, aber ich kann an dieser Stelle schon sagen, dass ich auch persönlich in den letzten 2,5 Jahren mit meinem Amtskollegen Tony Blinken, dem amerikanischen Außenminister, in diesen Krisenzeiten unglaublich eng zusammengearbeitet habe, der Bundeskanzler mit dem US-Präsidenten und Vertrauen und Verlässlichkeit. Und auch die transatlantische Freundschaft ist, glaube ich, in diesen Zeiten wichtiger denn je zuvor.
Eine sehr diplomatische Antwort.
Trotzdem muss ich ja Europa, muss ich auch Deutschland darauf einstellen, dass möglicherweise Ihr guter Partner in den USA, Blinken, nach dem 6. November nicht erneut Außenminister wird und dass auch Biden nicht erneut Präsident wird. Wie stellt man sich denn darauf ein und was bedeutet das vor allen Dingen für die Hilfe der Ukraine?
Das ist aus meiner Sicht vollkommen unklar, weil wenn man jetzt an die letzte Amtszeit des Kandidaten Trumps denkt, dann war, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, die Unberechenbarkeit. Und deswegen sage ich gerade, in so stürmischen Zeiten ist eigentlich das Wichtigste, was man braucht für Zusammenarbeit, Verlässlichkeit. Es gibt natürlich auch Partner auf der Welt, da steht man bei Wertefragen, da steht man bei gemeinsamen Interessen fundamental auseinander. Oftmals weiß man aber aus deren Perspektive, was denn dann der nächste Schritt aus ihrer Denke ist. In der Situation, die wir damals unter Trump 1 erlebt haben, war die große Herausforderung, dass man das selten vorhersehen konnte. Ich sag's auch da sehr diplomatisch. Und deswegen ist für mich so ein bisschen der Punkt. Wir könnten jetzt monatelang uns damit beschäftigen, Szenarien auszuarbeiten. Das hat man in ruhigeren Zeiten auch getan. Aber leider brennt aus meiner Sicht im wahrsten Sinne des Wortes die Welt mit Krisen überall. Und deswegen ist für uns zentral, dass wir weiterhin alles dafür tun. Da kommen wir gleich sicherlich auf Russlandkrieg, auf die Lage im Nahen Osten. Und dass wir mit Blick auf Vorbereitung natürlich auch in der Vergangenheit in beide politischen Lager in Amerika immer wieder Kontakte hatten. Ich war bei meiner letzten großen USA-Reise ganz bewusst in Texas, wird von einem republikanischen Gouverneur regiert. Auch da hatten wir viele kontroverse Themen, aber zum Beispiel die deutsche Industrie ist da intensiv vertreten. Die stehen mit einem Bein in der Ölindustrie, in dem anderen Bein aber, auch das ist wichtig, glaube ich, zu wissen, voll beim Ausbau der erneuerbaren Energien und dort deutlich zu machen, dass natürlich auch so eine Wirtschaftskooperation mit Bundesstaaten darauf angewiesen ist, dass wir Verlässlichkeit haben, zum Beispiel bei Fragen wie NATO, Verteidigung. Das war eine wichtige Arbeit für mich in den letzten Monaten, weil eben die Ebene der Bundesstaaten, auch der Städte im Zweifel dann wichtige Partner sind, falls sich auf der Regierungsebene was dramatisch ändern sollte.
Wir haben gerade die Ukraine schon angesprochen. Trump hat heute Nacht auch noch mal wiederholt, er beendet diesen Krieg in der Ukraine noch bevor er im Amt sei.
Ist das möglich?
Also wenn er das könnte und ein Zauberstab dafür hat, dann...
Er hat nicht gesagt, wie, alles
ja, genau, wenn dann dieser Zauberstab irgendwann kommt. Jeder, ich glaube, vernünftige Mensch auf dieser Welt und erst recht in Europa und vor allen Dingen in der Ukraine wünscht sich nichts sehnlicher seit 2,5 Jahren, dass dieser furchtbare Krieg aufhört. Ich war da ja etliche Male selber vor Ort im Winter bei minus 15 Grad, habe mit Schulkindern gesprochen, die damals seit einem guten Jahr nicht in der Schule waren, weil die Raketen, das war am Kharkiv im Norden direkt an der Grenze, so schnell einschlagen, dass sie es nicht in die Schutzbunker geschafft hätten. Die dann bei minus 15 Grad, die Wasser- und Stromversorgung wurde angegriffen, in Wärmestuben waren, wo wir humanitäre Hilfe leisten. Und so könnten wir das jetzt eins für andere durchgehen. Deswegen alles dafür zu tun, dass dieser Krieg aufhört, das tun wir seit 2,5 Jahren. Dafür brauchen wir die Amerikaner. Deswegen haben wir zum Beispiel ja immer wieder deutlich gemacht, dass die Ukraine-Unterstützung für die nächsten Jahre essentiell ist. Und wenn der Krieg vorher im Sommer vorbei ist, dann atmet die ganze Welt auf. Aber dafür muss Putin seine Truppen zurückziehen und dieses Morden endlich beenden.
Schauen wir mal auf die deutsche Perspektive auf den Ukraine-Krieg. Also der Bundeskanzler lässt sich mit dem Wort Frieden plakatieren. Auch der CDU-Chef rüstet inzwischen verbal ab, was das Thema Forderungen nach Waffenlieferungen angeht. Und auch wenn man sich die Umfragen anschaut in Deutschland, war die Zustimmung für die Unterstützung der Ukraine vor 2 Jahren deutlich höher, als sie heute ist. Kommt da was ins Rutschen in der Öffentlichkeit in Deutschland und auch in der deutschen Politik?
Also aus meiner Sicht bei den demokratischen Akteuren nein. Nochmal kann ich nur unterstreichen, auch ich wünsche mir nichts Sehnlicheres, als dass die Menschen in der Ukraine endlich in Frieden und in Freiheit leben können. Das ist mein Job als Außenministerin. Aber wünschen hilft halt nichts. Wir sind in einer harten weltpolitischen Lage und auch mit Blick auf die Waffenunterstützung. Auch da kann ich verstehen, ich bin so viel in Schulklassen, immer ganz bewusst, auch gerade bei mir in Brandenburg unterwegs. Und natürlich fragen da Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Erzieherinnen, die sagen, Mensch, bei uns in der Kita, ja, da bräuchten wir eigentlich mehr Erzieherinnen und Erzieher. Und auch das ist mein Job, dann zu erklären, erstens, was so dargestellt wird, der Großteil geht an Waffenunterstützung an die Ukraine. Das stimmt nicht. Wir haben ja einen Bundeshaushalt, der derzeit so bei 450 Milliarden Euro immer mal schwankend in diesen Zeiten liegt. Wir haben eine Unterstützung für die Ukraine von über 30 Milliarden Euro, ganz viel humanitäre Hilfe auch mit dabei. Also es ist jetzt nicht der Großteil. Und ich frage dann auch gerade in solchen Diskussionsrunden immer, ich kann das verstehen, wenn Sie sagen, auch die 30 Milliarden kann man für was anderes einsetzen. Aber dann muss ich Ihnen, weil ich immer darauf setze, dass man ehrlich miteinander im Gespräch ist und nicht das Blaue vom Himmel verspricht wie vielleicht andere, sagen, ich weiß nicht, wie lange wir dann hier in Brandenburg direkt als an der Grenze zu Polen sicher weiter schlafen können, weil wir in den letzten Monaten insbesondere erlebt haben, dass auch an den Grenzen von unseren östlichen Nachbarn in Polen zum Beispiel der Luftraum verletzt worden ist von Russland. Mit Blick auf die baltischen Staaten wurden in der einen Nacht plötzlich die Grenzbojen aus dem Wasser genommen. Also überall gibt es leichte Tests von der EU-Grenze, von der NATO-Außengrenze. Und wenn die Ukraine unsere Freiheit, unseren Frieden nicht weiter verteidigen kann, weil wir sie nicht mehr unterstützen, dann ist die Frage, wie weit dann Putins Truppen weiter vorrücken. Deswegen sind die Unterstützungsleistungen für die Ukraine der beste Schutz für unseren eigenen Frieden und unsere eigene Sicherheit.
Die Frage ist natürlich nur, wie lange die Ukraine das mit unserer Unterstützung durchhalten kann. Wenn man die Meldungen, die so von der Front kommen und von Fachleuten einem da gesagt werden, sieht es ja so aus, als sei die Ukraine doch in die Defensive geraten in den vergangenen Monaten. Und der Nachschub aus dem Westen ist bei allem guten Willen einfach nicht groß genug, als dass sie sich da entsprechend verteidigen könnten.
Ja, weil Sie es ja angesprochen haben, weil wir, und das ist halt der Unterschied, auch das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen in diesen Zeiten, der Unterschied zwischen Demokratien und Diktaturen. Putin ist nicht in der Situation, dass ihn in jedem seinem Land irgendjemand offen, Journalistinnen oder die Menschen fragen können, wie viel investierst du eigentlich gerade in die Schulen? Hast du eigentlich alle Renten ausgezahlt? Er hatte Wahlen, die keine Wahlen waren, weil dort Soldaten in Wahllokalen standen, Nawalny vorher umgebracht worden ist. Und das heißt, das, was bei uns ja normal in einer Demokratie funktioniert, dass man sagt, ja, aber wenn nichts mehr in die eigene Bevölkerung gesteckt wird, dann wird man abgewählt. Das ist halt in einer Diktatur nicht so, weil alle, die gegen einen sind, vorher aus dem Weg geschafft werden. Und das ist eben die Herausforderung bei uns, dass wir logischerweise nicht sagen können, okay, jetzt unterstützen wir nur noch die Ukraine, sondern wir diskutieren über Mindestlohnerhöhung, wir diskutieren darüber, wie die Rentenbeiträge gesichert können, wir diskutieren über gute Schulen. Und daher ist es immer wieder eine Abwägung. Für mich ist nur wichtig, was ist denn die Alternative? Natürlich kann man sagen, die Ukraine hat es noch nicht geschafft, sich zu verteidigen. Nur wird irgendwas besser dadurch, wenn wir sagen, jetzt seht zu, wie ihr das selber alleine hinbekommt. Das wird nicht der Fall sein. Und daher
lassen Sie noch einmal ganz kurz aufs Geld gucken, weil darüber streitet ja gerade die Ampel in der Haushaltsdebatte, wie es da weitergehen soll. Die Unterstützung der Ukraine wird auch sehr viel Geld kosten. Kommt also das Lösen der Schuldenbremse als Lösung?
Ich habe ja auch bei anderen Gelegenheiten schon deutlich gemacht, dass ich in meinem Leben, aber ich glaube sehr, sehr viele hier auch in diesem Raum, noch nie so eine Notlage gesehen haben. Also dass der Angriffskrieg zurück auf dem europäischen Kontinent ist, dass wir so herausgefordert sind, dass wir uns den Kopf darüber zerbrechen, wie wir den Frieden sichern. Das hat es ja noch nicht in der jüngeren Vergangenheit gegeben. Und deswegen haben wir Instrumente, wie eine Notlage sie auszurufen. Offensichtlich gibt es da derzeit keinen Konsens in der Bundesregierung zu.
Also wir sind eine, gibt es keinen Konsens.
Wir sind eine Demokratie und deswegen gilt es darum, dass wir weiter in der Regierung einen gemeinsamen Kompromiss finden, wie wir in dieser schwierigen Situation, wie gesagt, beides tun, in unser eigenes Land investieren, in den sozialen Frieden, in den Zusammenhalt investieren und zugleich unsere europäischen Partner, die Ukraine unterstützen, so wie andere auch da waren, als wir sie brauchten. Lange zurück, nach dem Zweiten Weltkrieg, unser Land, wir haben ja gerade 75 Jahre Grundgesetz gefeiert. Warum konnten wir das? Weil andere mit Marshallsplänen und anderes in Deutschland investiert haben. Bei der Wiedervereinigung ging das nur, weil osteuropäische Nachbarn gleich den ganzen uns vertraut haben, dass wir da sind. Und dieses Vertrauen, das gilt es jetzt aus meiner Sicht zurückzugeben an andere, die uns in diesem Moment brauchen und da zu sein.
Um nochmal konkret zu werden in der deutschen Innenpolitik, rechnen Sie denn damit, dass es da nächste Woche möglicherweise ein Signal gibt, wie man das Problem Bundeshaushalt lösen möchte?
Also der Bundeskanzler, der Vizekanzler und der Finanzminister, ich weiß jetzt nicht genau, aber vorhin habe ich gerade mit Robert Habeck noch hin und her gesimst. Die sind ja nonstop in den Verhandlungen. Das ist intensiv, das ist aufreibend, weil wir in einer Situation sind, wo wir nicht nur mit Blick auf den Ukraine-Krieg eine Herausforderung haben, sondern durch den russischen Angriffskrieg auch unsere Wirtschaft natürlich stark herausgefordert war, wenn wir uns erinnern, mit Blick auf den Ausstieg aus russischem Öl und Gas. Und in diesen Verhandlungen stecken wir drin und wie es der Kanzler immer sagt, wir sind fertig, wenn wir fertig sind.
Gut. Das Thema
stecken wir etwas fest im Moment, genau.
Das Thema Krieg in der Ukraine ist auch das Thema, was hier die Leserinnen und Leser, die Zuschauerinnen und Zuschauer am meisten beschäftigt hat, als wir den Aufruf gemacht haben zu der Sendung. Und da vorne steht bereit meine Kollegin Dani Schrader, Chefredakteurin der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, und hat einen Leser mit Fragen.
Vielen Dank. Neben mir steht Olaf Borgmeier. Olaf Borgmeier, herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Sie sind 55 Jahre alt und arbeiten im Europäischen Informationszentrum. Und wir haben uns eben gerade ja schon im Vorfeld der Sendung kurz unterhalten. Und da haben Sie gesagt, dass Sie eigentlich diese Frage nach dem Frieden sehr umtreibt. Und die hören wir jetzt.
Ja. Bitte. Ja, schönen guten Abend, Frau Ministerin. Für mich ist die Frage wichtig, für welchen Zeitraum rechnen Sie denn mit den Verhandlungen, die jetzt in der Schweiz laufen, für einen Waffenstillstand oder sogar für einen Frieden mit Russland und der Ukraine und dann auch dem Beitritt der Ukraine der Europäischen Union zu?
Vielleicht mal beides voneinander getrennt. Ich beginne mal von dem hinteren Teil, dem Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union. Auch das ist in diesen Zeiten da, ich war gerade zeitgleich im Nahen Osten, wo jetzt die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und auch Moldau gestartet worden sind. Und eigentlich in anderen Zeiten wäre das ein historischer Moment gewesen. Wenn wir uns noch einmal zurückerinnern, und ich glaube, das ist wichtig, im Jahr 2013 und auch 2014, die Menschen auf dem Maidan damals, die haben ja demonstriert dafür, dass ihr Land in die Europäische Union kommt. Dann gab es Heckenschützen, die Menschen angegriffen haben, weil es, jetzt auch nochmal rückblickend viel deutlicher, Putin Russland damals verhindern wollte. Dann gab es die Invasion 2014 auf der Krim, um zu verhindern, dass die Ukraine der Europäischen Union beitritt. Das war ja schon damals das Ziel. Putin wollte die Ukraine an sich reißen und er hat jetzt durch auch einen furchtbaren Krieg erreicht, dass die Ukraine noch fester an Europa und mit uns zusammenwächst. Und die Beitrittsverhandlungen, wie gesagt, die haben jetzt in dieser Woche gerade gestartet. Der Prozess beginnt mitten im Krieg, macht die Ukraine Reformen, die manche andere ein bisschen länger für brauchen. Aber natürlich ist vollkommen klar, dass solange dort ein Krieg herrscht, dieser Beitritt, selbst wenn wir jetzt alles sofort verhandelt hätten, nicht sofort erfolgen kann. Und wann das der Fall sein kann, habe ich ja eben schon so ein bisschen versucht zu sagen, man weiß es nicht. Wenn man das den Weg hätte, dann würde man ihn gehen, die Friedensverhandlungen. Das war eine Konferenz, das ist eigentlich eine Reihe, aber das ist gut, dass Sie das nochmal fragen, weil immer viele mich auch hier fragen, wollen Sie nicht mal endlich über Frieden verhandeln? Wir tun das, davor war ein Treffen in Dänemark, da war ein Treffen vorher in Saudi-Arabien und es gibt einen Friedensplan, den wir als internationale Partner erarbeitet haben, auch mit Ländern, die sich am Anfang gar nicht klar positioniert haben, Südafrika, Brasilien, die unterschiedliche Kapitel übernommen haben. Also erstmal zum Beispiel bei Umweltfragen arbeitet Deutschland mit Brasilien zusammen, weil das Atomkraftwerk Saporizhzhia ja immer wieder angegriffen wurde, dass wir beauftragt waren, mit Putin, Russland zu verhandeln, dass zumindest das Atomkraftwerk eine Schutzzone bekommt. Auch da war Putin nicht zu bereit. Südafrika hat versucht, die verschleppten Kinder zurückzuholen. Rund 20.000 wurden aus den Ostgebieten, Kinder aus Kinderheimen, aus Familien, aus Schulen, ich habe einige, die zurückgeholt werden konnten, getroffen, wurden verschleppt. Südafrika hat am Anfang gesagt, wir glauben gar nicht so richtig, was Putin da treibt. Dann ist meine Kollegin, die Außenministerin, mit ihrem Präsidenten hingefahren und hat selber vor Ort gehört, nö, den Kindern geht's hier besser, die geben wir nicht zurück. Und das ist der Versuch, überhaupt die kleinsten Friedensschritte zu gehen. Und das ist mir so wichtig, daher danke für die Frage, es immer wieder deutlich zu machen. Es mangelt nicht daran, dass wir oder auch andere, Südafrika steht Russland deutlich näher, nicht versuchen, über Frieden zu sprechen. Aber der russische Präsident, die Antwort ist immer wieder mehr Gewalt und mehr Terror. Und deswegen fahren wir das gleichzeitig. Diese Verhandlungen, diese Friedenskonferenz in der Schweiz und zeitgleich die Unterstützung, solange die Bombardierung anhält.
Aber wann wäre denn der Zeitpunkt, um noch mal auf diese Schweizer Konferenz zurückzukommen, China mit an den Tisch zu holen? Und am Ende, irgendwann muss man ja auch mit Russland verhandeln. Wie geht der Weg dorthin?
China war in die Schweiz eingeladen. Genau. China war auch, deswegen habe ich gesagt, das ist nicht der letzte Schritt. Seit 2,5 Jahren machen wir alle, auch mein Amt, ich habe eine ganze Einheit logischerweise dafür, nichts anderes. China war auf der einen Friedenskonferenz vertreten, nicht auf Außenministerebene, nicht auf Staatspräsidentsebene. Jetzt haben sie gesagt, sie kommen nicht. Und deswegen ist mir auch immer so wichtig zu benennen, weil natürlich viel mit Fake News, mit russischer Propaganda gearbeitet wird. Es mangelt nicht daran, dass wir nicht reden wollen, sondern China hat jetzt für sich entschieden, der Kanzler war ja extra da in China und hat genau das angesprochen, erst gar nicht zu kommen, dann auf ganz niedriger Ebene zu kommen. Und ein zweiter Punkt, der macht mir große Sorgen. Die Unterstützung, die es aus dem Iran gibt mit Drohnen, die Unterstützung, die es aus Nordkorea gibt, und auch immer wieder die Berichte darüber, dass über China mindestens Dual Use, also Komponenten, die man sowohl zivil als auch militärisch nutzen kann. Und deswegen ist es für uns auch so wichtig, das immer wieder zu benennen. Russland ist Mitglied im Sicherheitsrat. Da hat man nicht nur Rechte, dass man Vetos machen kann, sondern man hat eigentlich die Pflicht, dem Weltfrieden zu dienen. China genauso. Und diese Länder kommen ihrer Pflicht nicht nach. Und deswegen ist der Weg zum Frieden derzeit eben von diesen Akteuren leider blockiert.
Aber dann nochmal nachgefragt, wie wichtig könnte Chinas Rolle werden auf dem Weg zu einem Frieden? Oder ist es im Moment gar nicht mehr denkbar?
Wenn Sie wollten, wie gesagt, Sie sind ja Mitglied des Sicherheitsrates. Es gab so kurze Momente ganz zu Beginn, als die Frage nuklear im Raum stand. Auch da wieder, wir Deutschen, der Bundeskanzler, aber natürlich ich auch auf meiner Reise, haben damals deutlich gemacht, ihr müsst Putin deutlich machen, also nuklearer Einsatz, was das bedeutet für die gesamte Region. Da haben Sie dann gerade der Staatspräsident dann einmal signalisiert, also das ist ja keine Option. Wenn Sie wollten, könnten Sie natürlich was sagen. Und natürlich ist Russland auch rein ökonomisch darauf angewiesen, ob China sie unterstützt oder ob sie gegen China agieren. Wir haben ja die ganzen Sanktionen, das fragen ja auch viele Leute. Warum wirkt das nicht? Ja, weil es Länder gibt, die stattdessen dann Öl kaufen oder weil es Länder gibt, die stattdessen dann Waffen oder Maschinenteile liefern. Und daher ist mein Teil, die ganze Friedensdiplomatie, die ich mache, ganz viel in der Welt zu erklären. Das Beispiel nochmal Südafrika. Bei meinem ersten Besuch wollten die Südafrika, nee, bei meinem Besuch beim G20-Treffen war das. Die Südafrikaner wollten gar nicht mit uns reden. Und auch da ist immer mir wichtig, mich in deren Schuhe zu setzen. Weil sie gesagt haben, NATO? Nee, NATO sehen wir sowieso kritisch. Und das stimmt wahrscheinlich, was Putin sagt, dass die NATO diesen Krieg angefangen hat. Das heißt, die ersten Monate bestanden nur daraus zu erklären, was war 2014, dass die Ukraine freiwillig ihre Atomwaffen vernichtet hat, dass Russland ihnen zugesagt hat, wenn sie ihre eigenen Atomwaffen vernichten, dass sie dann beschützt werden. Und zum Beispiel aus Südafrika kam auch mit Blick auf Deutschland damals bei unserem Kampf für Freiheit gegen die Apartheid, stand die Bundesrepublik West nicht auf unserer Seite. Damals stand Russland, man muss sagen, die Sowjetunion, die Ukraine damals auch, auf unserer Seite. Und das hat ganz, ganz viel diplomatische Bemühungen gekostet. Auch mein großer Appell, dann nach Moskau zu reisen, dann selber zu sprechen und hat jetzt dazu geführt, dass Südafrika gesagt hat, okay, beim Teil von den verschleppten Kindern engagieren wir uns und eben nicht mehr diese russische Kriegspropaganda dann im Zweifel mit unterstützt, weil sie gesehen haben, was dort in der Ukraine passiert.
Ich würde gern an der Stelle so einen leichten Themenschwenk machen. Vor etwa einem halben Jahr haben Sie in China Empörung ausgelöst. Da haben Sie ein Interview bei Fox News gegeben und ich zitiere das an der Stelle wörtlich. Da haben Sie gesagt, falls der russische Präsident Wladimir Putin den Krieg in der Ukraine gewinne, was wäre das für ein Zeichen für andere Diktatoren in der Welt, für Xi, etwa für Xi, Chinas Präsident? Haben Sie das bewusst gesetzt, dass Sie Xi als Diktator bezeichnet haben, oder ist Ihnen das an der Stelle eher rausgerutscht im Eifer des Gefechts?
Also es gibt aus meiner Sicht immer Momente, manchmal muss man klare Worte finden, manchmal muss man leise Töne finden und es ist ein Ein-Parteien-System und entsprechend habe ich das formuliert, wie ich es formuliert habe, aber das heißt nicht, dass wir nicht mit China im Gespräch sind.
Aber Sie wiederholen es jetzt gerade nicht?
Deswegen habe ich ja gesagt, es gibt immer wieder Momente, wo man Dinge mal laut, mal leiser formuliert und wir haben auch in unserer China-Strategie klar benannt. Auch dort steht drin, China ist systemischer Rivale. Nicht, weil wir das wollen, sondern weil wir in den letzten Jahren einfach erlebt haben, was sie außenpolitisch getan haben. Ich war gerade ja auch in Australien, Neuseeland, wenn man sich da anschaut, was im Indopazifik mit Blick auf Militärbasen los ist. Und auch, wenn man sich Reden anhört, auch vom Staatspräsidenten, offene Formulierungen dagegen, dass man im Systemwettbewerb mit uns als Demokratien ist. Wir haben aber auch gesagt, China ist Partner in den Bereichen, wo wir zusammenarbeiten können, weil auch China mit uns zusammenarbeiten will, wie zum Beispiel im Klimaschutz. Sie haben selber für sich, nicht nur mit Blick auf Klimaschutz, sondern Umweltschutz, es gab immer wieder ja auch Zeiten in der Vergangenheit, da konnte man in China den Himmel nicht sehen wegen Smog. Da arbeiten wir zusammen. Wirtschaftlich sind wir Wettbewerber. Da schauen wir drauf, dass mit fairen Mitteln gearbeitet wird, damit wir nicht uns an internationale Regeln der Wirtschaftspolitik halten und andere nicht. Das ist ein Spannungsfeld und da gibt es nicht die eine Formel, die eine politische Lösung, sondern da muss man die ganze Klaviatur nicht nur der Diplomatie, sondern der Sicherheits-, der Außenpolitik, der Wirtschafts- und Menschenrechtspolitik spielen.
Um noch einmal konkreter auf das Thema Diplomatie zu kommen. Sie gehen ja immer mal wieder aus dieser diplomatischen Rolle raus. Das ist auch etwas, was Sie als Außenministerin auszeichnet im Vergleich zu Ihren Vorgängern. Was sind das so für Momente, wenn Sie das dann auch mit Anlauf tun? Und warum machen Sie das?
Natürlich überhaupt nicht als Selbstzweck, aber als ich zum Beispiel in China war, da war auch bei einer Pressekonferenz, da hieß es ja, und warum hat die Außenministerin jetzt noch mal gesagt, was die allgemeine Erklärung für Menschenrechte ist? Weil vorher mein Amtskollege gesagt hat, wir sollten jetzt mal endlich anfangen, darüber zu sprechen, wie wir die Menschenrechte auf der Welt schützen. Und es wäre doch mal gut, dass wir uns darüber verständigen. Das sagt er ja nicht, weil er nicht weiß, dass es eine allgemeine Erklärung für Menschenrechte gibt. Sie sind ja Mitglied in den Vereinten Nationen. Das ist ja das Haupt- und Kerndokument der Vereinten Nationen. Sondern weil sie, auch das kann man alles nachlesen in den 5-Jahresplänen, eine Agenda verfolgen, wo sie sagen, wir wollen Partner auf der Welt finden, wo wir die Menschenrechte nochmal neu definieren, wo wir die internationale Zusammenarbeit definieren, aber dann unter Methoden, die wir jetzt zum Beispiel mit Medien- und Pressefreiheit nicht teilen würden. Und in dem Moment, das ist immer die Frage auch wieder vorhin, es ist ja nicht nur, was tue ich, sondern was passiert, wenn ich nichts tue. Auch nicht handeln kann ja zu Schaden formulieren. Und in so einem Moment, wo jemand sagt auf einer Pressekonferenz, wo nicht die ganze Welt zuschaut, aber wo schon viele Medieninteressierte sind und natürlich auch China, Menschenrechtsverteidiger, sehen und hören, was ich sage. Ich schweige dazu eigentlich. Was wäre das für eine Message? Entweder die deutsche Außenministerin traut sich nicht zu sagen, dass wir natürlich für die internationalen Menschenrechte einstehen. Was glauben dann diejenigen, die willkürlich verhaftet worden sind in anderen Ländern? Was denkt auch mein Gesprächspartner? Das ist noch so ein anderer Punkt. Durch Schweigen, ob man dann deutlich macht, wir sind selbstbewusst, wir stehen für unsere eigenen Interessen und Werte ein, weiß ich auch da nicht, ob das hilft. Aber wie gesagt, das sind immer Momentaufnahmen und immer muss man situativ entscheiden, ist das jetzt der richtige Weg? Manchmal hilft auch Schweigen, weil dann der andere nochmal argumentieren muss. Also man muss da aus der Situation, wir sind gerade beim Fußball, ja, aus der Situation heraus spielen, da kann man den besten Spielplan vorher haben, wenn sich dann der Gegner hinten nur in der Defensive reinstellt, dann muss man auch seine Taktik in dem Moment dann ändern.
Sie haben mit China gerade auch einen Aspekt angesprochen, die Wirtschaft. Da haben auch einige uns Fragen dazu geschickt, und zwar es geht konkret um den Zollstreit mit China. Also sollte China nicht doch einlenken, dann wird die EU ja im Umkehrschluss also Zölle auf die preiswerten E-Autos erheben. Ist das der richtige Schritt oder wäre das der richtige Schritt, auch um die europäische Industrie zu schützen? Oder wäre das ein Rückschritt? Wo geht's dahin?
Also im freien Welthandel sind Zölle kontraproduktiv. Nur auch hier ist die Frage wieder, was dient unserem eigenen wirtschaftlichen Interesse? Und da ist dann immer gut, wenn man die Fakten noch mit in die Diskussion einbringt. Das ist natürlich bei Social-Media-Zeiten dann manchmal etwas schwierig. Aber ist ja nicht so, dass China keine Zölle hätte, sondern China hat natürlich auch Zölle mit Blick auf Autos, die nach China importiert werden. Und da frage ich mich dann immer, und warum sollten wir jetzt auf Deutsch gesagt so dumm sein, dass wir sagen, wir halten uns an das ganze internationale Regelwerk. China macht Zölle. Wir sagen die ganze Zeit, fairer Wettbewerb bedeutet, dass man das gleiche Spielfeld hat, wieder beim Fußball. Also wie wenn man ein Spiel gewinnt, wenn man sagt, bei dem einen akzeptieren wir, dass es keine rote Karte und keine gelbe Karte und keine Abseitsregelung gibt, aber der andere muss sich an alle Regeln halten. So ein Fußballspiel wäre nicht fair und niemand würde mitspielen. Und genauso ist es auch mit Blick auf die Wirtschaftspolitik. Auch da ist wieder zwischen Demokratien ist es vollkommen klar, dass sich alle an die WTO, an die Wirtschaftsregeln halten. Wenn wir dann sehen, dass andere Akteure wie China im Zweifel diese Regeln für sich einseitig nutzen, sagen, wir dürfen Zölle erheben, aber ihr bitte nicht. Und dann zusätzlich jetzt bei den Autos noch ihre Produzenten so stark subventionieren, was in Europa auch wieder nicht erlaubt ist, wegen Anti-Dumping-Maßnahmen, da ist natürlich klar, dass dann deutsche, europäische Hersteller keine Chance haben. Und deswegen ist es aus meiner Sicht...
Kommt da noch ein Einlenken?
Deswegen ist es so absolut richtig, dass sowohl der EU-Handelskommissar als auch Robert Habeck, der deutsche Wirtschaftsminister, gesagt hat, jetzt lasst uns mal an den Tisch setzen und genau diese Zahlen und Fakten alle nebeneinander legen und jeder kann dann erklären, was seine Maßnahmen sind. Und das Beste wäre natürlich, wir kommen zu den gleichen Regeln, wir haben ähnliche Zollregelungen, wir haben ähnliche Subventionsregeln, weil dann setzt sich einfach das beste Auto durch. Und das sollte ja Ziel von einer freien Marktwirtschaft und einem fairen Wettbewerb sein.
Wir haben jetzt einmal hier im Saal groß schon das Thema Krieg, das Thema Handelsstreitigkeiten und auch das Thema Diplomatie aufgemacht. Und es ist Zeit, nochmal an die Fragesteller im Saal abzugeben.
Ja, herzlich willkommen, Benedikt Kutter. Sie stehen hier gerade neben mir und Sie hatten heute eine etwas weitere Anreise. Sie sind aus Varel in Friesland hierher gekommen.
Genau.
Sie sind 35 Jahre alt, das haben wir abgesprochen, das darf ich verraten. Und Sie arbeiten in Wilhelmshaven bei einer Werft. Und Sie machen sich Gedanken um die Sorgen Ihrer, Sie machen sich Gedanken um die Zukunft Ihrer Kinder, so ist es richtig.
Ja,
wir freuen uns auf Ihre Frage.
Guten Abend, vielen Dank für die Möglichkeit. Meine Frage, Frau Baerbock, was können Sie meinem Sohn, 3 Jahre alt, heute versprechen, was Sie jetzt dafür tun, dass er in 20 oder 30 Jahren in einem genauso sicheren Deutschland und Europa leben kann, wie wir jetzt?
Da könnten wir jetzt den ganzen Abend drüber reden, weil ich glaube, das hat ja auch gerade die Europawahl und allgemein die Krisen gezeigt. Die Verunsicherung ist riesig. Und ich habe selber zwei Kinder, die sind ein Ticken älter. Und ich habe mich selber genau dieselbe Frage gestellt vor 10 Jahren auf der Weltklimakonferenz. Da war meine Tochter nämlich gerade geboren. Und da ist für mich so klar geworden, im Jahr 2050, und das war das Jahr 2015, und wir haben über den Klimavertrag für 2050 verhandelt, ist die genauso alt, 35, wie ich damals war. Und ich habe mir genau die gleiche Frage gestellt, in was für einer Welt wird sie leben? Und wird sie dann entweder fragen, Mama, warum habt ihr das so vermasselt, dass ihr damals, als du so alt warst wie ich heute, nicht alles dafür getan haben, dass wir sicher sein können, nämlich dass die Klimakrise nicht so fortgeschritten ist, 2050, wenn wir heute überlegen, Dürre, Überschwemmung, Wetter. Oder sie wird mich fragen, wie habt ihr das geschafft, dass ihr damals das Ruder noch rumreißen könnt? Und das ist der Klimabereich, ich weiß jetzt nicht mit Sicherheit, an was Sie denken. Das andere, was wir jetzt erleben in diesen Zeiten, wenn wir an diese furchtbare Messerattacke, den furchtbaren mordterroristischen Angriff von Mannheim denken, ist die Frage Sicherheit wieder eine ganz andere Frage von Sicherheit. Wenn Sie den Bereich meinen, wie können wir dafür sorgen, dass wir in unserem Land noch sicher leben können, ist der Punkt natürlich mit Blick auf Polizei. Wie viel investieren wir in unsere innere Sicherheit? Stellen wir dafür alle finanziell Mittel zur Verfügung. Die ganze Frage von einer Migrationspolitik. Wie sorgen wir dafür in der Debatte, dass wir mit Blick auf unsere Verantwortung zum Menschenrechtsschutz denjenigen, die Schutz brauchen, hier Schutz geben, aber diejenigen, die dieses Schutzrecht missbrauchen und mit Füßen treten und sich gegen die freie und liberale Gesellschaft stellen, wie wir dafür sorgen können, dass die aus unserem Land herausgebracht bzw. dann entsprechend ausgewiesen und zurückgeführt werden. Dann haben wir andere Sicherheitsbereiche. Deswegen die Sicherheitsfrage ist, glaube ich, die Frage unserer Zeit. Sicherheit in all ihrer Dimension. Der soziale Zusammenhalt. Also sagen, Ihr Sohn ist 3. Auch wieder aus meiner eigenen Erfahrung. Wenn man sich die Investition in Bildung, in Kitas, ich habe ja gerade Erzieherin zitiert, anschaut und wenn ich jetzt auch als Außenministerin in der Welt unterwegs bin, muss ich sagen, andere Länder ist die Wertschätzung für Familie, für Kinder deutlich anders. Und wenn man da fragt, wie sicher ist es dann noch, ist schon, wie viel investieren wir eigentlich in die Bildung, wie viel investieren wir in unsere Schulen, in unserem eigenen Land. So auf die Frage, was kann ich versprechen? Versprechen kann man gar nichts. Was ich sagen kann, ist, dass ich mein Bestes dafür gebe, dass wir sowohl mit Blick auf den sozialen Zusammenhalt bei den Haushaltsverhandlungen eben nicht soziale Gerechtigkeit gegen Friedenssicherung stellen. Ich kann versprechen, dass ich nicht nur bis nächstes Jahr Bundestagswahlkampf denke, haben Sie gerade angesprochen und überlege, okay, was braucht es jetzt mit Blick auf die nächste Bundestagswahl? Im Zweifel Ukraine-Unterstützung. Deswegen hatte ich bei den anderen Runden auch gesagt, ja, es kann ja nicht sein, dass wir unsere Sicherheit, können wir uns selber verteidigen, daran bemessen, wie gerade die Umfragewerte so sind. Weil dann können wir unseren Kindern beide nicht versprechen, dass auch noch in 10 oder 20 Jahren Europa als freier Kontinent sicher ist. Und deswegen ist für mich da zentral, so wie Boris Pistorius, zu sagen, wir müssen in unsere Verteidigungsfähigkeit investieren. Und beim Klimaschutz genau das Gleiche. Nicht nur an morgen denken, sondern auch an übermorgen, um einen alten Spruch von meiner Partei zu zitieren, weil wir die Welt von unseren Kindern nur geborgt haben.
Danke. Lassen Sie, aber vielleicht sagen Sie auch noch mal, welchen Sicherheitsbereich, hätte ich vielleicht am Anfang fragen sollen, Sie gemeint haben.
Für mich war das Thema hauptsächlich im Moment mit diesem Rechtsruck, dass ich in einem freien Europa aufgewachsen bin und über jede Grenze fahren konnte. Und das möchte ich so beibehalten. Und auch hier in Deutschland.
Und das genau, das freut mich auch zu hören, weil auch das ja für unsere Generation, gut, ich bin ein bisschen älter als Sie, Entschuldigung, also für Ihre Generation und für meine Generation denkt man irgendwie, dieses freie Europa ist vom Himmel gefallen. Aber natürlich haben andere Generationen dafür gearbeitet, dass wir, wie Sie gesagt haben, hier in Europa studieren, über die Grenze fahren können, einen Euro haben, mit dem wir zusammen bezahlen. Und dafür ist aus meiner Sicht eben auch die Unterstützung gerade unserer osteuropäischen Nachbarn, Polen, der Balten so wichtig. Und auch das kann ich sagen, wir tun unser alles Bestes, dass das freie Europa auch für unsere Kinder noch da ist.
Aber lassen Sie uns noch kurz weiter über diesen, was gerade auch angesprochen wurde, die Angst vor diesem Rechtsruf. Wir haben die Europawahl jetzt hinter uns und die Grünen hatten wirklich einen schweren Wahlabend, das muss ich Ihnen nicht erzählen. Die AfD hat die Grünen überholt. 2019 waren sie bei 20,5% auf dem Weg zur Volkspartei. Wie sehr schmerzt Sie, dass Sie da die Menschen nicht mehr erreichen und so viel verloren haben?
Das schmerzt einen natürlich, weil je stärker die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger ist, auch das ist ja der Markenkern, der Kern unserer Demokratien, dass wir unsere Verantwortung, unsere Möglichkeit zur Macht, zur Gestaltung auf Zeit von den Wählerinnen und Wählern bekommen. Und logischerweise, je weniger Wahlunterstützung man hat, desto weniger Gestaltungsmöglichkeiten hat man. Ich möchte nur an der Stelle einmal sagen, weil ich habe gerade auch drüber gesprochen, ich lebe jetzt schon seit langem in Brandenburg. Wir haben die Wahlen in Thüringen, Sachsen und auch in Brandenburg. Natürlich besorgt es auch mich, dass eine Partei, und ich sitze da im Parlament, ich höre auch die ganzen Zwischenrufe und die Kommentare, die es dort immer wieder gibt, eine Partei, die vom Verfassungsschutz bei Teilorganisationen und Landesverbänden beobachtet wird, die eben nicht auf dem Boden in all ihren Gliederungen des Grundgesetzes steht, dass die so einen Zuspruch hat. Da fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Nur was mir total wichtig ist, weil jetzt diese Partei 20% erreicht hat. 20%, das weiß schon jeder Erstklässler, ist nicht die Mehrheit. Natürlich ist es mehr, als meine Partei gerade erreicht hat. Aber warum ist es eben so, dass sie im Zweifel dann in einzelnen Bundesländern vielleicht auch stärkste Kraft werden können? Stärkste Kraft heißt ja auch nicht Mehrheit. Weil zum Glück viele andere Parteien, die sich streiten über Windräder, E-Autos, vielleicht auch die Ukraine-Unterstützung, alle eint, dass sie zu 100% auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, dass sie niemals unterstützen würden, dass wir sagen, Artikel 1, das Wichtigste unserer Verfassung, die Würde des Menschen ist unantastbar, zählt aber nur für ein Geschlecht oder für eine Religion oder für einen Geburtsort. Und das ist die überwiegende Mehrheit, auch bei den Wahlen, wenn wir diese Wahlergebnisse zusammenstehen und erst recht der Bevölkerung in unserem Land. Und wir dürfen uns jetzt auch nicht einreden lassen, dass das hier irgendwie Hälfte-Hälfte wäre in Deutschland. Nein, die allergroße Mehrheit steht mit beiden Füßen auf dem Boden des Grundgesetzes. Ja. Und die Trennlinie geht eben nicht nach Herkunft, sondern die Trennlinie geht danach, stehen wir zu unserer Verfassung ein. Und das tun Rechtsextremisten nicht, das tun Islamisten nicht, aber es tun alle Demokratinnen und Demokraten.
Frau Baerbock, aber es ist ja schon so, dass dass Parteien oft viele Gründe finden, warum Wahlen nicht funktioniert haben. Manchmal muss man sich auch an die eigene Nase fassen. Ich gebe noch mal ab in den Saal.
Ja, herzlich willkommen, Katrin Oldhoff. Danke. Sie kommen aus Burgwedel in Hannover. Sie arbeiten als Sozialpädagogin und haben auch Familie. Und jetzt hören wir Ihre Frage.
Ja, danke. Hallo Frau Baerbock, toll, dass Sie hier sind und ich jetzt Folgendes fragen kann. Jugendliche und junge Erwachsene scheinen sich von den Grünen nicht mehr so angesprochen zu fühlen. Was tun Sie dagegen?
Also auch da gilt, deswegen bin ich nicht, weil wir Fragen nicht beantworten wollen, aber zu sagen, Frau Baerbock, 18:01 nach der Wahl, so, was ist jetzt Ihr Mittel, dass Sie alle Wählerinnen und Wähler zurückgewinnen? Würde ich das um 18:01 wissen, hätte ich das um 17:49 vielleicht auch schon angewandt. Das ist jetzt nicht mit Blick auf Ihre Frage bezogen, sondern es ist hochkomplex. Wir schauen uns natürlich nach solchen Wahlergebnissen und auch schon vorher an, wo haben wir Zuspruch, bei welchen Bereichen sind wir, da gibt es auch mal tolle Analysen danach, den Wahl eingebrochen. Ein Punkt ist zum Beispiel, und der beschäftigt mich sehr, gerade auch bei jüngeren Menschen, ist mit Blick auf das Vertrauen. So, und dann ist jetzt auch nicht die Frage, ist das eine Gesetz falsch gemacht, das Heizungsgesetz oder das irgendwas Staatsangehörigkeitsrecht, sondern die Frage ist, wie können wir in diesen Zeiten, wo die Verunsicherung so groß ist, offensichtlich gerade bei jungen Menschen dafür werben und auch dann Unterstützung erhalten, dass sie darauf vertrauen können, wir machen schon die richtigen Entscheidungen. Und für mich ist wichtig, und deswegen bin ich auch dankbar, dass ich hier bin, dass man den Raum hat zu erklären, dass man immer wieder deutlich machen kann, es gibt nicht die eine Antwort. Man hadert auch selber, wenn wir die ganzen Krisen anschauen, sei es Nahost oder bei so vielen Fragen, das ist nicht super, das machen wir jetzt auf jeden Fall, sondern alles hat Vor- und Nachteile. Der andere Punkt, ich glaube, der ist für alle demokratischen Parteien, aber auch für uns ganz klar, mit Blick auf Social Media. Wir haben vollkommen nicht unterschätzt, weil wir nicht wissen, dass Social Media da ist, sondern nehmen wir TikTok. Das ist halt auch aus meiner Sicht nicht so einfach gewesen. Meine Partei, auch andere, haben gesagt, mit Blick auf die Unterstützung von China, die Algorithmen, ist das sicher, dass wir da reingehen. Wir hatten für uns als meine Partei, die Grünen, entschieden, auch die vielen Ministerien. Wir gehen da nicht rein. Was wir gesehen haben bei vielen Debatten, haben wir vollkommen den Diskussionsraum verloren, weil eine andere Partei mit all den finanziellen Mitteln, die sie hatte, da reingegangen ist. Aber auch, weil es natürlich zig andere Videos gibt. Und das ist eine der wichtigen Lehren auch für uns. Wenn wir nicht in schwierigen Zeiten versuchen, auch mit Formaten, die jungen Leute ansprechen, überhaupt versuchen zu erklären, dann sind die Debatten natürlich verloren. Und dann der dritte Punkt, ohne jetzt zu lang zu werden, aber Sie sehen, wir zerbrechen uns tiefgehend den Kopf, was ich gerade bei der Sicherheitsfrage gesagt habe. Es gibt diese gefühlte Unsicherheit und vielleicht auch wir selber, auch ich manchmal appelliere dann an, habe ich ja vorhin auch gesagt, Fakten, ja, aber wenn man sich die Fakten anschaut, aber gerade bei Sicherheitsfragen, die gefühlt sind und auch die materielle Sicherheit, dann kann man oftmals noch erklären, wenn man vom Bauch her sagt, ich habe aber Angst, dann ist es eben eine andere Frage. Und das Sicherheitsthema, das müssen wir auch selbstkritisch für meine Partei sagen, ist zum Beispiel in diesem Wahlkampf gar nicht richtig vorgekommen und ist was, woran wir intensiv jetzt auch arbeiten. Aber weil Sie gesagt haben, Sie sind Sozialpädagogin, möchte ich an dieser Stelle auch noch sagen, das ist das, was mir eigentlich am meisten Sorgen macht. Die Kinder und die Jugendlichen, was ich gerade mit Kita, mit Schulen, mit Sportvereinen angesprochen habe, haben in den letzten Jahren nur Krise erlebt, vor allen Dingen unter Corona. Die haben erlebt, dass die Kita zu war, dass die Schule zu war, dass der Sportverein, wir hatten Debatten, ob Baumärkte und Fußballstadien früher öffnen können als Schule. Die haben einen Diskurs gehabt in unserem Land, sie kommen eigentlich immer erst als letztes dran. Und dann hatten wir den Russlandkrieg und wieder ist die Frage, wo ist eigentlich die Jugend? Und das meine ich mit Blick auf Jugend, Familienpolitik, wirklich Investition in Sportstätten, in Sportvereine, auch wieder Ost-West-Vergleich. Ja, ich habe vorhin vom Fußball
erzählt. Dann müsste der Bund die Kommunen über die Länder aber mit ordentlich Geld ausstatten, wenn sie genau das hier fordern.
Genau, und das also fordere ich auch. Es hat zu anderen Zeiten mal
da wären wir jetzt wieder beim Haushalt und bei der Schuldenbremse.
Ja. Es hat einen goldenen Plan für Sport mal gegeben, war noch in Westdeutschland, auch in einer Zeit nach dem Krieg zu sagen, was wir brauchen, ist jetzt sozialer Zusammenhalt. Und wenn wir erleben, und das ist halt im Osten noch mal stärker, dass es deutlich weniger Fußballvereine zum Beispiel auf den Dörfern gibt. Das liegt ja nicht daran, weil die Jungs und auch die Mädchen nicht Fußball spielen wollen, sondern weil es dort keine Angebote gibt. Und wenn es die nicht gibt...
Ich muss jetzt von der Kommunalpolitik echt noch mal zurück zu Europa, Frau Baerbock.
Nee, aber vielleicht zum Bund. Also genau das ist ja ein Punkt, den müssen wir diskutieren, auch in den Haushaltsverhandlungen. Und das ist ja gut Diskurs in der Demokratie. Ja, ich glaube, dass wir in den sozialen Zusammenhalt auch von Bundesebene in den Sport, in den Breitensport, in die Institutionen vor Ort viel, viel stärker investieren müssen.
Gut, kommen wir.
Aber fragt man sich ja schon doch, wo das Geld herkommen soll. Also da müsste man umschichten oder doch Neues erfinden und dann sind wir schon wieder bei der Schuldenbremse.
Ja, ich habe ja vorhin auch meine Meinung dazu gesagt. Aber was auch der Punkt ist und auch bei meinen Projekten, die dann von anderen Parteien nicht geteilt werden, ist es halt so nochmal in einer Regierungskonstellation, dass man am Ende einen gemeinsamen Kompromiss finden muss.
Gut, dann müssten den Worten irgendwann Taten folgen, dass Geld in die Sportvereine fließt. Ich möchte aber trotzdem noch einmal zurückkommen. Diese Schlappe bei der Europawahl, wie erklären Sie sich das? Ist das noch, war das die Migrationspolitik, bei denen die Grünen ja auf einem anderen Kurs sind als inzwischen andere Parteien? War das möglicherweise noch ein Tiefausläufer des Heizungsgesetzes? Oder nehmen Sie möglicherweise auch ein gesellschaftliches Klima wahr, das im Moment gegen die Grünen ist, so wie es vor 5 Jahren ein gesellschaftliches Klima gab, das sehr stark für die Grünen war?
Also ich glaube, ich habe ja gerade schon in unterschiedlichen Bereichen gesagt, was aus meiner Sicht Gründe waren, mit Blick auf Sicherheit, mit Blick auf Verunsicherung, auch mit Blick auf die Frage Migration. Aber da ist eben schon die Differenzierung wichtig, wie gerade eine der Vorfragesteller auch gesagt hat. Ich mache mir schon auch Sorgen. Natürlich, was bedeutet die innere Sicherheit hier, wenn man islamistische Anschläge hat? Aber ich mache mir auch maximale Sorgen darüber, wenn wir in eine Situation kommen, wo immer weiter darüber gesprochen wird, wer gehört eigentlich dazu, ob man hier geboren ist oder nicht da hier. Viele Menschen haben mich nach dieser Europawahl, also eigentlich so oft wie nie zuvor, ich kriege immer SMS nach Wahlen, ja, aber angeschrieben, ich habe wirklich Angst. Eine Kollegin von mir aus dem Bundestag, ja, die nicht in Deutschland geboren ist, aber ihre Tochter, da hat die Tochter am nächsten Tag gesagt, Mama, was machen wir eigentlich mit unserem Haus, wenn wir hier nicht mehr bleiben können? Weil durch diese Debatte, dass die Frage ist, geht es am Ende nur um über Migrationspolitik? Natürlich in einer Bevölkerung, wo ein Viertel der Menschen eine Migrationsgeschichte hat, das keine abstrakten Debatten sind, wenn geführt wird, wer darf eigentlich noch in Deutschland bleiben oder nicht. Und deswegen ist mir auch da die Differenzierung so wichtig und das, was ich gerade schon mal gesagt habe. Die Trennlinie verläuft doch nicht, wo man geboren ist oder an welchen Gott man glaubt oder gar nicht glaubt, sondern die Trennlinie verläuft in einer Demokratie. Steht man zu den Grundwerten unserer Verfassung oder steht man dazu nicht? Deswegen haben wir eine wehrhafte Demokratie. Und in den Fällen, wo Menschen die maximal angreifen, dann gilt das Strafrecht mit Blick auf die Frage des Ausländerrechts. Auch da verliert man dann seinen Schutzstatus. Aber genauso gilt es natürlich auch für die Feinde der Demokratie vom Inneren, vom Rechtsextremismus, die klar formuliert haben, auch sie wollen dieses Land kaputt machen. Und da können wir nur gemeinsam mit oder ohne Biografie der Migration gegen aufstehen, weil das ist unsere Stärke, dass wir uns hier nicht spalten lassen.
Das Thema wird uns ja auch jetzt sehr stark in diesem Sommer befassen, wenn es in die Landtagswahlkämpfe in den ostdeutschen Bundesländern geht. Dort ist eigentlich klar, dass die Mehrheit inzwischen rechts der Mitte steht, wenn man zumindest wenn man auf die Umfragewerte schaut. Und da würde mich mal interessieren, was Sie da eigentlich auch erwarten für Ihre Partei. Aktuell sind Sie ja in allen drei Bundesländern, in denen gewählt wird, Thüringen, Sachsen, Brandenburg, in der Regierung. Erwarten Sie, dass Sie nach den Wahlen dort noch in einem Land in der Regierung sind?
Also in manchen Bundesländern wird es etwas herausfordernder. Das sehen wir auch bei den Umfragen. Das kann man sich ja genau anschauen, gerade auch mit Blick auf Thüringen. Bei mir in Brandenburg sieht es wieder anders aus. Und da sind die Konstellationen auch anders. Natürlich haben wir dort eine Situation, wo es sehr, sehr großen Zuspruch auch mit Blick auf die AfD gibt. Aber nochmal, auch hier bitte werbe ich um Differenzierung, auch mit Blick auf rechts der Mitte, wer da gemeint ist. In Brandenburg zum Beispiel regiert die SPD, die CDU und die Grünen zusammen. Jetzt die Frage im Rechts-Links-Spektrum, wie definiert man das jetzt? Ich habe sowieso Schwierigkeiten, in solchen alten Schablonen zu denken, wenn ich jetzt wieder den Russlandkrieg nehme. Da erlebe ich zum Beispiel, dass der Präsident Zelensky im Deutschen Bundestag spricht und sowohl, wenn man von der Regierungsbank ausschaut, ganz rechts im Bundestag und auch ganz links im Bundestag sind die Abgeordneten nicht gekommen. Das hat es meiner Erinnerung nach noch nie gegeben, dass man sagt, wir kommen gar nicht, wenn ein anderer Staatspräsident spricht. Was für eine Message ist das denn? Dass man dann deutlich macht, man steht in der Situation auf Seiten des Angreifers, der nicht nur die Ukraine angreift, sondern unsere Friedensordnung. Deswegen ist mit Blick auf die Einteilung rechts oder links der Mitte für mich das manchmal etwas schwierig in diesen Zeiten, gerade wenn es um den Verfassungs- und Demokratieschutz geht. Für uns als Grüne wiederum, ja, darauf wollen Sie ja hinaus, ist halt zentral, dass wir gerade in den Bereichen, wo wir Vertrauen verloren haben, das ist mit Blick auf die Frage von Sicherheit, das ist aber auch, wie klar investieren wir in den Klimaschutz, auch wenn uns der Wind mal ins Gesicht bläst, wie vereinbaren wir Wirtschaft und Klimaschutz, das sind die zentralen Fragen und da eben den sozialen Zusammenhalt nicht außen vor fallen lassen, wenn man das vielleicht als linkes Thema nimmt, ich glaube, das ist in der Vergangenheit leider in den ganzen Debatten viel zu stark nach hinten runter. Gefallen. Und darum geht es doch eigentlich für die allermeisten Menschen im Land. Wie viel kostet die Milch, wie viel kostet die Butter? Kann ich mir eigentlich in Zukunft meine eigene Miete noch leisten?
Mit Blick auf die Wahlen haben uns auch ganz viele gefragt und wollten mal gerne wissen, ist für die Grünen eine Koalition mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht denkbar? Wie ist da die Haltung?
Also ehrlich gesagt habe ich da noch nie drüber nachgedacht, weil ich habe ja gerade die fundamentalen Fragen hier angesprochen. Ich möchte eine
Politik
machen.
Aber wenn neue Mehrheiten geschaffen werden müssen, weil es eben dann so ist, weil...
Also bei den zentralen Fragen mit Blick auf, in welchem Land wollen wir leben, ist in einer Situation, wo es einen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat, stehe ich da auf der Seite des Angegriffenen, der Ukraine und der europäischen Friedensordnung oder stehe ich auf der Seite des Angreifers?
Geht es um die Bundesländer?
Geht es für mich komplett auseinander? Ich kann mir das
auch nicht im Bundesland, in einem Land.
Ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen.
Also ausgeschlossen. Also BSW können wir abhaken.
Wissen Sie, auch das, genau in diesen Zeiten, ich mag das nicht, dass wir jetzt die Headline von unserer Diskussion ist, Frau Baerbock, ich habe noch nie darüber nachgedacht, das ist für mich eine so hypothetische Frage und ich glaube, habe sehr deutlich gesagt, wie ich sie sehe.
Okay. Was auch oft bei uns ankam als Frage, den Grünen schlägt ja in der Öffentlichkeit sehr viel Aggression ins Gesicht, teils auch Hass. Das bekommen Sie auch persönlich ab, als in Ihrer Person, in Ihrem Alltag, in dem, was auf Social Media geschrieben wird. Wie gehen Sie damit um?
Unterschiedlich, weil ein Teil von Hass und Hetze ist ja, Menschen einzuschüchtern. Und vor allen Dingen, und das darf man nicht unterschätzen, und da sehen Sie, hier spricht die Außenministerin mit vollem Herzen, das, was man in der Welt erlebt, das man so oft erlebt, das ist kein Zufall, sondern hat Systematik. Ich habe ein paar Dinge im Wahlkampf selber persönlich erlebt. Also da habe ich es gar nicht so richtig ausgesprochen, weil ich es so absurd fand. Aber zum Beispiel wurde ich dort als Pornodarstellerin dargestellt. Da habe ich gesagt, irgendwie, das ist ja ein bisschen absurd. Das hat auch keiner geglaubt, weil es war so ein Model. Ja, also es war mir auch nicht so sonderlich ähnlich, aber gut. So, das tut man so ab. Jetzt erlebe ich erstens, dass das Thema immer wieder aufkommt, zuletzt mal im serbischen Fernsehen, und das kann man dann schon nicht mehr als Zufall begreifen, sondern das ist, dass da eine Systematik hintersteckt. Und was ist das für eine Systematik? Frauen anzugreifen auf einer Ebene, wo Männer niemals angegriffen werden. Haben Sie das schon mal jemals über einen männlichen Politiker gehört? Und dann war ich auf den Philippinen und da hat mir die dortige Friedensnobelpreisträgerin, eine Journalistin, erzählt, dass mit Blick auf sie und der Vorgängerregierung, Züge dann von Autokratie hatte. Und die Justizministerin, die dort ins Gefängnis gesteckt worden ist, ganz ähnlich, oh Wunder was, es gab plötzlich ein Porno über sie. Und in solchen Momenten, da weiß man gar nicht, ob man lachen oder weinen soll, wenn man denkt, das kann doch nicht sein, dass man auf der anderen Seite des Globus genau das Gleiche erlebt, was man hier erlebt. Und diese Systematik dahinter, dass diejenigen, die Demokratien kaputt machen wollen, mit Mitteln arbeiten, die im Zweifel ja im normalen Diskurs gar nicht vorkommen. Das ist was, dem müssen wir uns viel stärker stellen. Und ich habe ein ganzes Amt, ich habe ein ganzes Team, ich habe BKA, ich kann mich schützen. Aber in der Lokalpolitik passiert das eben auch. Und was ist das Ziel, dass Menschen, die normal einfach beim Friseur arbeiten oder Handwerker sind, die sagen, ich mache das alles in meiner Freizeit, sich immer wieder die Frage stellen, warum tue ich mir und meiner Familie das eigentlich an? Und das ist das, was mich besorgt, dass dieser Hass und diese Hetze durch Social Media so entgrenzt ist. Und deswegen sehe ich das als politische Verantwortung, nicht für mich als meine Person, erstens drüber zu sprechen und zweitens zu überlegen, wie können wir Menschen besser schützen, es öffentlich zu machen und vor allen Dingen auch eine Regulierung im sozialen Raum. Beleidigung ist auf der Straße eine Straftat. Da darf man gewisse Dinge nicht sagen. Und im Netz, diese Debatte, die wir hatten, naja, aber das ist alles ganz anonym. Nee, wir brauchen eine Regulierung der Plattform. Daran arbeitet Europa. Und das ist essentiell, weil ansonsten haben wir eine Zersetzung in unserer Debatte, die hochgefährlich ist.
Guter Zeitpunkt, noch mal in den Saal abzugeben.
Bei mir steht Rainer Flessel. Herr Flessel, Sie kommen aus Eelze, aus der Region Hannover. Sie sind Wirtschaftsinformatiker und arbeiten bei der Sparkasse in Hildesheim. Und nun freuen wir uns auf Ihre Frage.
Ja, vielen Dank. Frau Baerbock, würden Sie sagen, Sie wurden während Ihrer schulischen Laufbahn in Pattensen ausreichend auf den anspruchsvollen Job einer Außenministerin vorbereitet? Und daran anschließend, würden Sie das Amt wieder übernehmen?
Ich hatte gerade kurz so gezuckt, und das ist ja auch immer das, weil ja alles immer Schlagzeilen, wo wir gerade bei Social Media waren, gesagt haben, es ist ein interessantes Dreieck, Hildesheim-Eelze, da wohne ich ja genau dazwischen, aber jetzt haben Sie es ja schon gesagt, ist ja auch allseits bekannt. Also erstens, ein plattes Land mit sehr viel Zuckerrüben, aber ich finde es da wunderschön, weil ich meine ganze Jugend und Kindheit nur Sport gemacht habe. Und wurde ich in Pattensen gut unterstützt, da war ich auf der Orientierungsstufe, ich weiß gar nicht, gibt's das in Niedersachsen als Schulform noch? Sehen Sie, ich bin schon etwas länger weg. Aber vor allen Dingen war ich da ja beim Trampolinverein in Pattensen und wurde ich da gut drauf vorbereitet. Deswegen spüren Sie meine Sportleidenschaft auch bei Themen. Ich glaube halt, Sport nicht nur mit Blick auf ländliche Räume, Frage von Demokratiebildung, sondern Sport lernt ein so vieles. Und auch das Amt der Außenministerin, das ist jetzt natürlich ein schönes Bild, aber es passt halt so, beim Trampolinspringen, da geht's hoch und runter. Und das hat mich sehr gut darauf vorbereitet, dass es nicht nur im Leben, sondern auch im politischen Leben mal auf und mal abgehen kann. Und mein letzter Wahlkampf war auch sehr hart. Und beim Trampolin hatte ich mal einen Trümmerbruch. Aber das, ich habe halt die Sportlermentalität. Ja, dann ist man mal gefrustet. Und dann ist aber die Frage, beim nächsten Mal noch härter trainieren und noch mehr Leidenschaft zeigen, anstatt aufzugeben und den Kopf in den Sand zu stecken. Und das gilt nicht nur für Wahlkampfzeiten, erst recht jetzt in diesen außenpolitischen Zeiten. Wie gesagt, es ist alles eine Abwägung. Ja, Nahe Osten, wo auch Leute sagen, warum fahren Sie denn da so oft hin? Den Kopf in den Sand zu stecken, das ist einfach nicht mein Charakter. Das ist für mich keine Option. Ich glaube, das habe ich ein bisschen in den Turnhallen, nicht nur im Pattensinn, sondern des Landes gelernt.
Daran anschließend, nachdem wir jetzt gehört haben, dass Sie aus hartem Holz geschnitzt sind und dass die Öffentlichkeit ja auch schon immer beobachten konnte, Sie haben jetzt nicht ganz genau die Frage beantwortet, ob Sie nochmal Außenministerin werden wollen oder doch lieber ins Kanzleramt streben.
Ich glaube, weil der Leser oder Hörer oder der Gast, ob das jetzt die journalistische Hintergrundfrage war, ich habe ja in der letzten Zeit schon sehr deutlich gemacht, dass ich mein Amt trotz all der Herausforderungen des wenigen Schlafes sehr, sehr liebe, weil gerade als Außenministerin reist man an so viele Orte, wo so viel Leid ist, aber man reist halt auch an so viele schöne Orte unserer Welt, wo man sieht, eigentlich sind die Menschen alle aus demselben Holz geschnitzt. Eigentlich wollen alle das Gleiche, dass ihre Kinder zur Schule gehen können, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, dass sie sicher sind. Und das ist das, was mir immer wieder auch die Kraft gibt und ja, auch die Freude an meinem Amt zu sagen, hey, daran müssen wir festhalten, das Positive zu sehen und zugleich auch der Spiegel, auch das ist so schön als Außenministerin, der Spiegel auf Deutschland, wertzuschätzen, was wir in unserem Land haben. Wir haben jetzt ja ganz viel über Probleme gesprochen und wir haben natürlich auch viele Probleme. Ich wäre fast nicht pünktlich gekommen, weil der Zug leichte Verspätung hatte. So, aber auf der anderen Seite dann doch zu sehen, Mensch, wir machen uns eben keine Sorgen. Wenn ich an der Supermarktkasse stehe, sind da irgendwelche Wagner-Söldner hinter mir in der Schlange. Ich muss mir keine Sorgen machen, wenn meine Tochter sich das Bein bricht, ob die im Krankenhaus auch behandelt wird. Man muss sich keine Sorgen machen, wenn man Rechtsstreit mit den Nachbarn hat, ob man vielleicht zu Unrecht verurteilt wird, weil man das falsche Geschlecht hat oder die falsche Hautfarbe. Und das immer wieder zu spüren, wie dankbar wir auch sein können, wie gerade gesagt wird, in diesem freien Europa, in diesem freien Deutschland zu leben, das macht mir unglaublich viel Spaß und deswegen kann ich mir derzeit keinen besseren Job vorstellen.
Das heißt also, Sie streben doch wieder das Außenministerium an. Sie haben aber kürzlich gesagt, als Außenministerin habe ich gelernt, dass alles möglich ist in Bezug auf die Frage, ob Sie für die Grünen Kanzlerkandidatin werden möchten.
Ich habe gesagt, dass ich gelernt habe, dass alles möglich ist. Ja, das habe ich in diesen letzten 2,5 Jahren wirklich gelernt. Und zugleich habe ich gesagt, dass jetzt nicht der Zeitpunkt ist, wo ich mir über den nächsten Bundestagswahlkampf den Kopf zerbreche. Das ist 15 Monate vor der Wahl. Wir hatten ja gerade Umfragewerte und Wahlergebnisse. Vor 15 Monaten standen die Grünen ungefähr bei 20%. Jetzt hat man eine Europawahl. Da war es deutlich drunter. Da sieht man auch nochmal, was sich alles ändern kann. Und mein Job ist gerade mit Blick auf die Krisen dieser Welt, gerade auch im Nahen Osten, alles dafür zu tun, dass die Lage nicht noch weiter eskaliert. Und dafür verwende ich meine ganze Kraft.
Letzte Frage zu dem Thema kann ich Ihnen nicht ersparen. Brauchen die Grünen überhaupt einen Kanzlerkandidaten, Kanzlerkandidatin angesichts der Umfragewerte?
Also ich habe ja gerade sehr deutlich gemacht, dass Sinn und Zweck aus meiner Sicht von Politik ist, nicht einfach abzuwarten und zu gucken, was so passiert, sondern dass wir etliche Baustellen haben und zwar nicht nur im Bereich von den sogenannten klassischen grünen Themen, sondern im Sicherheitsbereich, im sozialpolitischen Bereich. Ich hätte mir gewünscht, dass wir in dieser Legislatur mehr in der Sozialpolitik machen konnten. Konnten wir nicht, auch weil die Farbkonstellationen so waren, wie sie sind und deswegen haben wir natürlich die Ambition, beim nächsten Mal da in solchen Bereichen mehr zu tun und dafür braucht es deutlich bessere Wahlergebnisse und daran arbeiten wir intensiv.
Zu diesem Format hier gehört auch eine wunderschöne Rubrik. Wir zeigen Ihnen Fotos und Filme, die wir im Archiv gefunden haben.
Deswegen
und
bin ich auch nur wiedergekommen.
Wir haben es geahnt, so ehrlich gesagt. Wir haben
vom letzten Mal und vorletzten Mal, ich glaube das dritte Mal.
Ja, und das sind neue Filme, also Sie werden nichts, keine Wiederholung erleben. Wir fangen an mit diesem Format. Das ist ein Bild, es ist sehr traurig, ich glaube Sie erkennen es für alle, die es nicht gleich wissen. Sie im Bundestag, ein Foto von Ihnen bei der Rede von Marcel Reif zur Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus. Was empfinden Sie da in solch einem Moment, wo Sie ja wissen, dass alle Kameras auf Ihnen sind?
Also offensichtlich habe ich Schmerz empfunden. Jedenfalls sieht das Foto so aus.
Überlegen Sie sich das. Haben Sie das im Hinterkopf, dass jetzt da alle zugucken?
Also wenn ich auf Knopfdruck weinen könnte, dann wäre ich Schauspielerin geworden. habe ich mir da nicht überlegt. Aber natürlich ist der Punkt, und diese Frage habe ich mir mal schon mal viel früher gestellt, darf man im Bundestag weinen? Ist ja eigentlich die Frage, die Sie stellen wollten. Und ich würde sagen, auch wieder, was ist denn die Alternative? Wenn ich in dem Moment, und ehrlich gesagt, wenn Sie sich umgeschaut haben auf der Regierungsbank, da hatten auch andere Tränen in den Augen, die wurden nur nicht eingeblendet. Wenn man in dem Moment nicht weinen wollte, gibt es natürlich Mittel. Also ich kann nicht auf Knopfdruck weinen, aber ich kann schon Methoden anwenden, wie man versucht, nicht zu weinen. Man denkt dann an was ganz anderes. Dann hört man eben nicht Herrn Reif zu, wie er darüber berichtet, dass er mit seinem Vater nie darüber gesprochen hat. Da kommen ja fast jetzt wieder die Tränen, als er sagte, sei einfach Mensch, sondern dass er es das später erst gelernt hat durch das, was sein eigener Vater erleben müsste. Und in so einem Moment sich dann zu sagen, jetzt ist eine Kamera auf mich gerichtet, tu alles nicht zu weinen, würde bedeuten, ich denke an die Fußball-Bundesliga oder was auch immer. Und das wäre das Gegenteil von dem, was Marcel Reif dann gerade gesagt hat, sei einfach Mensch. Da wäre ich doch kein Mensch gewesen, sondern dann wäre ich eine eiskalte Politikerin, die sich fragt, ist es jetzt schlecht, dass es so ein Bild gibt? Und das sind Entscheidungen, die muss jeder für sich selber treffen. Und manche sind natürlich vielleicht auch nicht dann näher am Wasser gebaut. Das kann auch sein. Aber ich hatte so eine Situation, wenn ich einen kleinen Schwenk machen kann, um vielleicht auch so ein bisschen, wie Politik gestrickt ist. Da war ich im Nordirak, ich glaube 2019, nach dem Angriff der IS auf die Jesiden, verschleppte Frauen, Kinder. Und ich war in einem Camp und habe Frauen getroffen, die vom IS verschleppt worden sind, die befreit worden sind. Und eine Frau hat mir so ein zersplittertes Handy gezeigt und da waren ihre kleinen Töchter drauf. Und auch da stockt mir jetzt schon wieder die... Und dann hat sie gesagt, das sind meine Töchter, können Sie irgendwas dafür tun? Der IS-Kämpfer hat gesagt, ich darf mit dem Sohn gehen, aber die Töchter müssen da bleiben. So, und in dem Moment ist... genau das Gleiche passiert, aber ich war in einem Zelt und da hat es keiner gesehen. Und dann bin ich rausgekommen, da war ich einfache Bundestagsabgeordnete, da gab es nicht so viele Kameras, da waren nur 2, 3 Journalistinnen mit. Und da meinte eine Journalistin genau die gleiche Frage. Frau Baerbock, können Sie eigentlich, interessanterweise hat sie gesagt, wenn Sie vielleicht mal Außenministerin werden wollen, dann können Sie sich das doch nicht leisten. Hätte denn Sigmar Gabriel geweint oder hätte er nicht geweint? Und da war in dem Moment, die Frage war für mich so absurd und da habe ich mir geschworen in dem Moment, niemals wird dir das passieren, dass so eine Frage, die ich da so absurd fand, in meinen Kopf kommt. In den Tagen wusste ich noch nicht, dass ich Außenministerin werde, weil ich glaube, man macht eine andere Politik. Wenn man nicht mehr bereit ist, in solchen Situationen Mensch zu sein, sondern nur noch darauf schaut, was sagt die Öffentlichkeit, dann ist man eben nicht in der Lage, den Schmerz von anderen zu fühlen. Und ich glaube, gerade im Nahen Osten, mit Blick auf die Frage die Geiselfamilien, deswegen fahre ich dahin. Deswegen schaue ich mir diese Videos vor Ort an, um zu verstehen, was bedeutet das für die Menschen und dann daraus abzuleiten, wie können wir dieses Leid in Zukunft verhindern. Ja. Ich weiß, die Rubrik ist 10 Fotos. Ja, die nächste Antwort ist kürzer.
Muss kürzer sein, aber das war tatsächlich einfach auch sehr spannend zu hören. Das totale Kontrastprogramm, was wir hier machen. Sie mit Hühnern. Sie
kommen vom Dorf, das haben wir ja gerade gehört.
Sie sehen da sehr happy aus. Bei mir drängt sich natürlich die Assoziation zur Ampelregierung auf, Hühnerhaufen. Und die Frage, wird die Regierung bis zum Ende der Wahlperiode halten?
Ich dachte, Sie fragen jetzt von Hühnern. Wir hatten selber mal Hühner. Ich bin eine halbe Hühnerexpertin.
Ich frage nach dem Hühnerhaufen, Ampelregierung.
Ja, auch das ist gut. Ne? Wenn man ein bisschen was von Hühnerhaufen versteht, dann ist es in Situationen, wo es mal kunterbunt zugeht, kann man damit entspannt umgehen. Ja.
Und? Wie? Hält sie durch die Ampel?
Natürlich.
Nächstes Foto. Ihre Kollegen, muss ich Ihnen nicht vorstellen, Hubertus Heil mit einem Gesichtsausdruck, den ich nicht näher beschreiben möchte, Christian Lindner und Sie dazwischen. Um was ging's da?
Ja, das weiß ich auch nicht mehr. Es gibt so viele Fotos. Dahinter ist ja die Spanienfahne gewesen, oder?
Also Sie mussten jetzt den Jungs irgendwas erklären.
Das war tatsächlich in Spanien.
Ja, sehen Sie? Also guter Blick ist auch wichtig als Außenministerin. Keine Ahnung, offensichtlich habe ich irgendwas angezeigt. Wenn es die Spanienreise war, können Sie auch mal sowas, man nie erfährt. Ja, Sie sind ja auch hier, um mal ein bisschen was hinter den Kulissen erfahren. Regierungskonsultation, das ist so ein Format, das hat man auch zu Zeiten gemacht, glaube ich, wo es nicht so viele Krisen gab. Ist bilateral total wichtig. Da fährt man mit einem Großteil seines Kabinettes in andere Länder. Wenn man Zeiten hat, wo es ein bisschen ruhiger zugeht, freuen sich auch alle, dass man fährt. Da waren die Kollegen Hubertus Heil offensichtlich, Christian Lindner, ich und dann waren auch noch 2, 3 andere mit dabei. Und da hat hatten wir irgendwie auch Probleme. Das Treffen ging viel länger. Der Bundeskanzler hat damals mit dem Ministerpräsidenten von Spanien ganz lange getagt. Wir hatten unsere Gespräche schon alle fertig. Und dann sollte es eigentlich auch noch ein Essen geben. Bestes spanisches Essen. Aber Problem war, der Bundeskanzler ist von da aus woanders hingeflogen und wir sind alle, mussten zurückfliegen. Und vielleicht war das so viel, konnten wir von unserem leckeren Essen noch essen, weil es hieß, 5 Minuten habt ihr, geht rein, esst schnell und geht dann wieder raus. Und wir haben uns gefragt, um Gottes Willen, und diese spanische Gastfreundschaft, die müssen auch denken, die Deutschen, die sind einfach nur Kulturbanaus.
Wir müssen ein bisschen Gas geben bei der Rubrik. Nicht wenige unserer Leser und vor allen Dingen unserer Leserinnen haben in ihren Fragen geschrieben, warum gibt sie so viel Geld für Styling aus? Ist so. Die Frage kam häufig. Komm,
nicht aus dem Publikum, aus dem Saal.
Also die Frage ist auch da immer wieder, ich meine, so viel Zeit für Social Media habe ich nicht, was ist jetzt wieder Styling? Also wenn ich die Jacke sehe, die ich da anziehe, die habe ich schon 10 Jahre. Die Frage, was ich alles so trage, ist nämlich auch immer eine große Frage. Und nein, niemand bezahlt mir meine Anziehsachen. Wenn es dann auf den Punkt geht mit Blick auf Maske, jetzt zum Beispiel auch, Sie sind ja geschminkt, ich bin geschminkt, weil im Fernsehen es meistens so ist, dass viele Strahler da sind und das Licht auf einen strahlt, immer gesagt wird, die brauchen aber eine Maske, weil ansonsten sieht man aus wie ein Totengräber, weil man total grau ist. Und das Problem ist, dass ich als Außenministerin nicht so viel Zeit habe, dass wir jedes Mal vor Ort rumtelefonieren können. Gibt es hier jemanden, der, wenn Frau Baerbock vor die Kamera tritt, eine Maskenbildnerin und das erst recht im Ausland. Deswegen ist es gang und gäbe, im Übrigen nicht nur bei mir, aber bei Frauen wird das dann immer gerne thematisiert, sondern auch im Kanzleramt und auch bei den anderen Herren, dass man entsprechend dann Maskenbildner hat. Und da ich sehr, sehr viel reise und sehr viel unterwegs bin zu Tag- und Nachtzeiten, werden die Leute natürlich dann auch so bezahlt, dass wenn sie rund um die Uhr arbeiten, dass das entsprechend auch so ist, dass es das an die gesetzlichen Vorschriften und Regeln hält.
Okay, bei den Männern nicht so ein Thema, bei den Frauen immer mehr. Jetzt, das nächste ist ein Film. Das zeigt Sie, das ist 14 Jahre alt, das Video. Ich weiß nicht, ob Sie es erkennen. Sie erklimmen ein Windrad, setzen sich oben drauf und geben dort ein Interview. Also, damals hatten Sie großen Rückenwind, große Pläne, aber immer schon auch ein Händchen für so wirksame Bilder.
Also Rückenwind hatten wir da ganz bestimmt nicht. Das war nämlich in Brandenburg und da war ich ehrenamtliche Landesvorsitzende der Grünen in Brandenburg, weil nämlich gerade in unseren Ostlandesverbänden, das wird jetzt immer gesagt, und die Grünen waren schon immer da oben, nee, ganz und gar nicht, sondern in den Ostlandesverbänden waren wir außerparlamentarisch, da hatten wir gar keinen Rückenwind, sondern da haben wir, da war ich Landesvorsitzende mit meinem Kollegen auf dem Windrad, alles dafür getan, dass wir überhaupt in den Landtag von Brandenburg wieder reinkommen. Und damals war das Thema Braunkohle das zentrale Thema, gerade vor Ort. Windräder war nicht so, dass alle gesagt haben, so juhu, die Grünen sitzen auf einem Windrad, sondern Windräder war so, was soll das denn hier eigentlich? Hat sich jetzt auch komplett gewandelt in der Debatte. Da sieht man, wie schnell es geht. Mit Blick auf die Bilder. Also erstens, hatte ich ja gerade schon mit Blick auf Menschen gesagt, ich will verstehen, wie die Sachen funktionieren. Und wenn man nicht an die Orte geht, sondern ich könnte jetzt auch in Berlin sitzen und alles lesen, ich glaube, dann versteht man es nicht. Dann findet man auch nicht den Teufel in dem Detail. Und das ist in Politik immer so, wenn man es nicht selber gesehen hat. Und deswegen ist mir wichtig, damals schon hinzufahren, sich anzuschauen, was bedeutet das für die Windräder. Wir sind ja da auch, weil damals die Proteste gegen Windkraft groß waren, sich dann von oben das Ganze mal anzuschauen. Und auch dafür hilft Trampolin. Man sollte nämlich schwindelfrei sein. Und selbst da hatte ich dann doch ein bisschen Angst da oben drauf. Und aber mit Bilder ist ja heute auch so, ja, ich mache das ja nicht nur, damit es das Weiterbildungsprogramm der deutschen Außenministerin ist, dahin zu fahren und zu verstehen, sondern natürlich bei ganz vielen Themen bin ich darauf angewiesen, dass Journalisten nicht schreiben, die deutsche Außenministerin ist auf einem Windrad, sondern über das Thema, weswegen ich dahin fahre, drüber schreibe, was bedeutet es für Ort, für Schallschutz, für Fledermäuse, für Schattenwurf und all die Thematik, die wir bei Windrädern haben. Und das funktioniert eben am besten, wenn man hinfährt, wenn man Journalisten mitnimmt. Und das Gleiche gilt jetzt auch. Wenn ich in den Nahen Osten fahre, dann kann ich ganz viel wiedergeben.
Beim nächsten Video.
Aber wenn die Geiseln in deutschen Zeitungen zu Wort kommen, dann ist es eben was ganz, ganz anderes, als wenn ich davon einfach nur berichte.
Frau Baerbock, lassen Sie uns den Themenswitch gemeinsam machen. Im nächsten Video sehen wir, Sie waren eine der Ersten, die nach dem 7. Oktober überhaupt nach Israel gefahren ist. Und da sehen Sie sich Bilder an, zusammen mit Angehörigen von Geiseln. Und die Frage ist natürlich, damals noch einen anderen Blick auf Israel als heute. Sie waren diese Woche auch in Nahost. Wie betrachten Sie heute das Vorgehen der Israelis in dem Gazastreifen?
Das ist jetzt eine große Herausforderung, weil ich ja kurz nur reden soll. Und über die letzten 9 Monate kann ich natürlich jetzt nicht in 30 Sekunden reden.
Das ist tatsächlich eine große Herausforderung, ja.
Natürlich hat sich die Lage zentral nochmal verändert. Aber, weil ich das auch oft gefragt werde, ja, aber jetzt sehen Sie es kritisch am Anfang nicht. Ich habe von Anfang an deutlich gemacht, sowohl mit Blick auf das Selbstverteidigungsrecht, und deswegen war mir das so wichtig, da zu sein. Das, was in Israel bezeichnet wurde, das ist ein Trauma, das ist eine Wiederkehr der Shoah. Das habe ich erst verstanden, als ich dort gesessen habe und gesehen habe, was passiert ist. Und auch da gilt wieder, hätte ich das irgendwo gelesen, ist es was ganz an der Mann, der neben mir saß, das war der Vater von seinen 2 Kindern, die verschleppt worden sind, kleine Mädchen, die Bilder lagen mitten auf dem Tisch. Auch da ist genau wieder der Punkt, sich nicht vorzustellen, was passiert, wenn es die eigenen Kinder sind. Und da zu verstehen, das ist so ein kollektiver, nicht nur Schock, sondern ein kollektives Trauma, das wird die nächsten Monate prägen. Und das haben wir genau erlebt. Und deswegen hatte ich von Anfang an deutlich gemacht, wir stehen an der Seite Israels und wir stehen da nicht nur, sondern das Existenzrecht, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson, wie es Angela Merkel formuliert hat. Und zugleich hatte ich die große Sorge, die man damals, wenn man in so einem Trauma ist, schon dort geäußert, und wir müssen alles dafür tun, weil wir so enge Freunde Israels sind, dass sich das Land, die Gesellschaft, die Regierung nicht über diesen Krieg selbst verliert. Das hat damals vielleicht gar nicht so viel Aufmerksamkeit begonnen, aber weil für mich von Anfang an die große Sorge da war, dass durchaus den ganzen Schmerz, dadurch, dass die Hamas sich hinter Krankenhäusern, Schulen, Zivilbevölkerung versteckt, dieses zynische Spiel, was sie jetzt ja über 9 Monate gemacht haben, dass das Leid der Palästinenser mit dazu missbraucht wird, Israel zu diskreditieren, dass wir da in eine Spirale des Strudels reinkommen von Hass und Hetze. Und das ist das, was sich in den letzten Monaten dann verändert hat, dass ich immer deutlicher gemacht habe, auch gegenüber den israelischen Gesprächspartnern, was ich aber schon in den ersten Wochen gesagt habe, passt auf, dass ihr euch nicht selbst verliert. Israel ist eine Demokratie, steht ein für Rechtsstaatlichkeit, fürs Völkerrecht. Und deswegen müsst ihr euch an das humanitäre Völkerrecht halten. Und deswegen können wir auch nicht schweigen, wenn zu wenig humanitäre Hilfe reinkommt, weil das dient nicht eurer Sicherheit, sondern darunter leiden die Menschen in Gaza, und damit spielt oder wird das Spiel der Hamas mit bedient, nämlich dass Israel international isoliert wird. Und das war von Anfang an eins der Themen, ist natürlich aber für mich auch immer wichtiger geworden, das öffentlich auszusprechen, weil das Leid in Gaza über die Monate so furchtbar zugenommen hat und ja auch da die Bilder kaum mehr zu ertragen sind.
Mhm. Nächstes Bild. Das zeigt Sie und den Verteidigungsminister Pistorius. Auch da erklären Sie ihm was. Wahrscheinlich wissen Sie nicht mehr genau, was es war. Aber wie wichtig sind solche Gespräche? Und geht wahrscheinlich nicht um die Schuldenbremse und das Geld.
Och, ich glaube schon. Ja. Aber da erkläre ich ihm nicht, sondern vielleicht haben wir unser gemeinsames Leid geteilt. Also wir sind in der Situation... vielleicht auch da nochmal, so vieles, was wir hier theoretisch diskutiert haben, wir haben nationale Sicherheitsstrategie formuliert, und deswegen die Zusammenarbeit mit Boris Pistorius, nicht nur, weil er auch Niedersachse ist und wir Niedersachsen uns natürlich menschlich sehr, sehr gerne mögen, sondern weil wir auch als Sicherheitspolitiker unserer Bundesregierung das, was wir hier gerade gemeinsam diskutiert haben, drüber nachzudenken, was bedeutet Sicherheit auch für unsere Kinder? Was bedeutet es, eine Unterstützung der europäischen Friedensordnung in Zukunft zu leisten? Da ist Boris Pistorius einer, der jetzt auch in Haushaltsverhandlungen deutlich macht, da muss ich aber investieren auch in unsere Sicherheit. Das kostet unglaublich viel Geld und wir ziehen da sehr an einem Strang. Wir haben gestern gerade die Peacekeeper geehrt, dass integrierte Sicherheit eben nicht nur Waffensysteme bedeutet, sondern auch Polizeimissionen international, Blauhelme, die wir unterstützen. Das kommt dann vom Auswärtigen Amt, was geleistet wird. Das heißt, wir haben sicherlich darüber gesprochen, wie wir gemeinsam mehr für die innere, äußere und die internationale
Jetzt
Sicherheit
haben wir noch
tun können.
Drei Fotos in 3 Minuten, müssen wir ein bisschen Gas geben. Den Krieg kann man ja inzwischen, das ist das Besondere, mit der Bahn erreichen. Man fährt von Berlin nach Warschau und dann von Warschau nach Kiew. Was geht einem durch den Kopf, wenn man in Kiew aus dem Zug steigt?
Das ist jetzt hier einer Minute Antwort. Das war, glaube ich, eine meiner letzteren Reisen. Beim ersten Mal bin ich natürlich mit absoluter Sorge hingereist, weil ich überhaupt nicht wusste, was mich selber erwartet. Wir haben das komplett geheim gehalten, dass ich dort hinfahre. Dort war es mir wichtig, hinzukommen. Das ist dann wie zu alten Freunden zu kommen, weil ich so oft in letzter Zeit da war, weil die Ukrainer das Gefühl haben, durch den Nahen Osten und den Konflikt dort wird der Krieg in der Ukraine komplett wieder vergessen. Und ich bin da hingekommen mit dem Erlebnis vom letzten Mal, als eine russische Drohne über uns gekreist ist, als ich da war. Schon mit dem Gefühl, ich komme zurück zu Freunden, die jetzt auch EU-Partner und Mitglied werden. Aber natürlich auch mit dem eigenen Unsicherheitsgefühl. Was sehe ich diesmal? Was erleben wir diesmal? Weil das ein Land mitten im Krieg ist und auch eine Hauptstadt mitten im Krieg, wo man nicht weiß, ob demnächst die Sirene ertönt und man selber in den Schutzbunker muss.
Ganz kurz noch das nächste Bild. Das zeigt Angela Merkel. Sie war damals nicht auf dem CDU-Parteitag, aber sie sprach beim Abschied von Jürgen Trittin im Bundestag. Ist das Vergangenheit, schwarz-grünes Bündnis im Bund?
Da sehen Sie mal die Frauenpower auf diesem Bild. Die Frage war aber Vergangenheit. Schwarz-grün?
Vergangenheit. Oder doch noch?
Ganz und gar nicht. In Nordrhein-Westfalen regieren Grüne und Schwarze zusammen. Und wir erleben das auch in anderen Bundesländern. Und die nächste im Bund, es wird absolut spannend. Das können wir, glaube ich, alle schon mal vorhersagen für die nächste Bundestagswahl. Und dann werden wir sehen, was am Ende bei rauskommt.
Kein Bild aus der Gefangenen. Und jetzt kommen wir endlich zum Fußball.
Ja, Gott sei Dank.
Da sehen wir Sie jetzt auf dem nächsten Foto kräftig tretend. Ich hoffe, wir können das Foto bekommen. Genau. Und da würde ich natürlich gerne wissen, wie ist Ihr Spieltipp für Samstagabend? Deutschland gegen Dänemark.
Also ich habe für mich bei diesem Fußballturnier ja die Devise aufgegeben, weil ich immer diesen Spannungsgrad oder Spannungsfeld habe. Mein Herz brennt und glüht und mein rationaler, kühler Kopf muss dann immer Entscheidungen treffen.
Undiplomatisch
Ergebnis. Genau. Und deswegen bin ich bei all den Tippspielen jetzt, ich folge nur noch meinem Herzen. Das führt dazu, dass ich letzter bei unserem Familientippspiel geworden bin. Für jetzt das nächste Spiel tippe ich trotzdem 2-0. Da bin ich voll Optimist in die ganze
2-0 für Deutschland. Ganz herzlichen Dank, das ist ein super Schlusswort. Frau Baerbock, ganz herzlichen Dank für Ihre Fragen. Das war Politik vor Ort, eine Gemeinschaftsproduktion vom NDR, vom Redaktionsnetzwerk Deutschland und der Matz. Schön, dass Sie wieder dabei
sind. Politik vor Ort ist ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland und des Norddeutschen Rundfunks. Produziert von TVN Corporate Media. Ein Unternehmen der Matzak Mediengruppe.